Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Michael Elsener, wir sitzen hier bei mir daheim am Tisch und wir sind beide ein bisschen geschädigt von der Gala vom Casinotheater Winterthur gestern. Hast du, wenn ich auch zu viel Gin Tonic gehabt oder bist du gut zu Weg?
Ich habe vor allem zu viel Negroni gehabt. Aber das Gute war, wenn wir, es hatte noch die Band, die gespielt hat, eure Hausband. Wirklich geil.
Zusammen mit der Anna Rossinelli.
Genau.
Und unserem Kellner, der gesungen
hat. Und zu denen habe ich voll abgedanced und eigentlich nach dies nach immer den Alkohol eigentlich wieder rausgeschwitzt. Aber am Schluss haben wir noch so einen Absacker genommen. Also wahrscheinlich waren es, glaube ich, zwei gewesen, und das war, glaube ich, zu viel gewesen. Habe ich einfach jetzt gemerkt, heute meine Stimme ist so ein bisschen.
Ja, wir haben beide, eine erotisch tiefe Stimme.
Ich weiß aber nicht, ob das jetzt über die kleinen Mikrofone sich das wirklich überträgt.
Die Erotik, die wird nicht aufgehalten von kleinen Mikrofonen. Und immer wenn ich so eine Stimme habe, kann ich ja etwas sehr gut. Ich kann nämlich singen: I was born on a wandering star. Das kann ich sonst nicht.
So tief komme ich ja sonst nicht. Ich würde extrem gerne mal so eine Aufnahme haben von dir. Ich würde das gerne sogar vielleicht als Wecker. Fände ich das schön.
Du bist gestern bei unserer Gala auftreten. Hast Stand-up gemacht.
Ja.
Stand-up ist ja bei dir so ein bisschen ein Nebengleis. Oder du machst sonst, spielst dein abendfüllende Programm. Und hast jetzt noch eine Fernsehsendung geplant, da kommen wir nachher noch drauf und so. Aber Stand-up, was ist für dich Stand-up?
Die Form von Stand-up, wenn es darum geht, zu sagen, ich bin jetzt gerade im Bus und habe eine dicke Frau getroffen und so Witz machen, merke ich, das langweilt mich. Aber mich interessiert mehr, als Michael auf der Bühne zu stehen und wieso vielleicht meine Sicht vom Leben irgendeine darzulegen oder meine Gedanken, die ich mir mache, eben, dass ich wie gestern quasi wie, dass ich sinnlos finde, eigentlich wie das Leben abläuft, dass man zuerst geboren wird und sich hure abrackert die ganze Zeit im Leben und nachher als Belohnung quasi, wenn man alle Levels geschafft hat, stirbt man. Und das finde ich total Sinn. Also noch nicht probiert, wie den Text machen, quasi wie wäre es, wenn wir es würden retour leben. Also mich interessiert wie so die, für Stand-up finde ich so die grossen Themen irgendwie, das fasziniert mich irgendwie und das möchte ich mir wie so mehr vertiefen drin und auch herausfinden, wie kann ich das erzählen, ohne dass es langweilig ist. Aber vielleicht trotzdem, nicht nur, ist, dass man lachen kann, aber vielleicht gleichzeitig sind wir auch irgendwie wie schätzt wieder, dass wir irgendwie alle am Leben sind oder wie unglaublich privilegiert wir sind. Also so einen Text, jetzt, wo ich irgendeine Therapie am machen, wo ich merke, so, es ist ja häufig, wenn man einen künstlerischen Beruf hat, dann, wenn man mit anderen redet, merkt man, wie viel dann auch so findet, hey krass, weißt, ich habe einfach mega viel geschafft und darum bin ich jetzt auf dem Level, wo ich bin, und es ist grossartig und es steigt einem so ein bisschen in den Kopf. Und ich habe mir so eigentlich die Haltung, dass ich finde, so, ja, okay, ich habe mir vielleicht schon ein bisschen Mühe gegeben, aber eigentlich der grösste Teil von dem, was ich jetzt geniessen darf, sagen wir mal, von dem Zuspruch von den Leuten, die kommen schauen, ist eigentlich einfach unglaublich Glück. Oder nur schon, dass ich irgendwie hier geboren bin in der Schweiz, ist schon mal, würde ich sagen, also es ist absolut viel, viel mehr als 50% vom Ganzen. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Mühe gegeben, sind vielleicht so die 5%. Und das
ist ein schönes Gefühl auf der Bühne, das dann auch selber zu merken.
Oder? Ja, das
also,
merken,
dass du,
ja.
Du hast Glück gehabt und du hast das Glück gehabt, dass du jetzt vor dem Publikum stehst und das Publikum reagiert so, wie du gerne hast.
Ich mir in der Fantasie mal vorgestellt habe.
Du hast natürlich auch, wie alle, die mit Komik anfangen, auch das andere erlebt.
Ja, oder? Natürlich.
Dass du dann eben auf der Bühne stehst, du bist in einer hinterletzten Veranstaltung, selber bist nicht einmal gut vorbereitet oder hast vielleicht sogar selber noch Zweifel gehabt an deinen eigenen Text und natürlich an deinen Pointen und nachher kommt es genau so scheiße raus, dass die Leute nicht reagieren und dann kannst du ja ins andere reingehen und denkst, what the fuck am I doing here?
Ja, aber oder? Das ist, glaube
ich, am Anfang. Am nächsten Tag höre ich auf und lehre etwas Anständiges.
Das habe ich am Anfang nie gehabt, dass ich gefunden habe, ich höre auf. Aber ich habe gemerkt, am Anfang ist es einfach, es ist völlig absurd, den Weg zu verfolgen, ich will Comedian werden. Also wie ich selber, ich bin der Einzige, der spürt so, hey, ich finde, ich habe etwas zu sagen und ich will die Geschichte den Leuten erzählen und in meiner Fantasie ist es auch hure lustig. Und dann gehe ich an die offene Bühne und tritt auf zwischen irgendeinem Jongleur und einem Zauberkünstler und irgendwie Akrobaten, die ihre Sache schon 500 Mal gemacht haben. Aber trotzdem an dieser offenen Bühne. Und dann komme ich dazwischen, mache es das erste Mal. Ich habe noch keine Ahnung von Rhythmus, von Pointe, bin sau nervös.
Was war denn dein erster Auftritt gewesen, dein allererster?
Das Ding war eben, der allererste Auftritt, die allerersten Auftritte sind eben alle einfach hure geil gewesen. Die haben mir total viel Selbstvertrauen gegeben.
Ist das also, dann mehr so im engeren Rahmen gewesen, nein, mit Studenten, so, Kollegen oder mit so?
Nein, ich habe angefangen mit, am Gymi kann man vielleicht sagen, so, hat es so eher richtig angefangen mit Auftritt. Also der eine Kumpel von mir hat so eine kleine Videokamera gehabt und mit denen haben wir so Sketch-Streit, so einzelne Parodien und haben die der Klasse gezeigt. Und dann hat mit der Zeit der Deutschlehrer gefunden, hey, das ist irgendwie cool. Und am Freitagnachmittag haben wir 2 Stunden Deutsch gehabt und kannst dir vorstellen, quasi die letzte Stunde war eh von nichts gewesen, weil niemand mehr aufgepasst hat. Und hat gefunden, hey, ich gebe euch 2 die letzte Deutschstunde, einfach alle 3 Wochen, macht das Programm. Und dann haben wir dort quasi unsere erste Staffelproduktion gehabt.
Das ist ja super, wenn man so anfangen kann.
Nein, es war super gewesen. Dann haben wir immer die Videos gedreht und es war eine schöne Komiksituation gewesen. Es war anfangs Gimmick, ich klein, Zahnspange, kein Stimmbruch. Mein Kollege, urgroß,
schon Krusel mega entwickelt.
Krusel habe ich schon gehabt. Und er gerade Haar und riesig und Stimmbruch. Also wirklich schon ein Mann. Quasi der Mann und der Bub. Das war schon mal lustig gewesen, oder? Und dann haben wir das ausspielen und haben die Sache gemacht. Und dann hat unsere Klasse gefunden, hey, das ist irgendwie lustig. Wir melden euch an dieser Talentshow. Und dort ist so, an unserer Schule ist das mal so wirklich so das Ding gewesen. Das sind alle 1500 Schüler haben das irgendwie geschaut, sei es in der Aula oder in der Übertragung, in der Mensa. Und ich bin dort, genau, ich wollte mit ihm auftreten.
Welche Talentshow war das?
Talentshow an der Kante zu. So.
Ah, eben nicht, ja. Nicht im Fernsehen.
Nein, wirklich einfach in der Schule. Ja. Aber das ist für mich so, hey, krass, da schaut einfach
das ist die Welt.
Das ist die Welt, oder? Ja. Und dort bin ich, haben wir zusammen auftreten. Und dann hat es etwa eine Woche vor der Show hat mein Kollege gefunden, so, hey, nein, du, das ist nicht mein Ding. Ich fühle mich nicht wohl, jetzt hier vor diesen Leuten live herzustehen.
Hat er Angst gehabt?
Ich weiß es wie nicht, aber ich glaube einfach, er hat wie auch gespürt, nein, es ist nicht so, er ist mit der Musiker gewesen und die grossartig. Und ich weiß nicht, ob er das vielleicht einfach auch mitgemacht hat, weil wir Kumpels waren und es einfach gut funktioniert. Und jetzt plötzlich ist es einfach so, wird es ein bisschen ernst und jetzt muss es eigentlich auch funktionieren. Und dann bin ich am Boden zerstört. Ich kann mich noch erinnern, wie ich auf meinem Bett gelegen bin und gekühlt habe. Und dachte, es ist so mein Traum jetzt quasi, wo einfach flöten geht. Mit irgendwas 14 oder so gewesen. Und dann...
Das ist aber auch unglaublich früh, mit 14 schon auftreten, mit Comedy.
Ja, keine Ahnung, es ist wie einfach, mich einfach fasziniert. Ich habe, ich habe es nicht einmal Comedy genannt. Ich habe nicht einmal genau gewusst, was ich hier mache. Ich habe es einfach spannend gefunden, einen eigenen Text zu machen und vor Leuten stehen und merken, bei denen etwas auszulösen.
Hast du denn da bei denen etwas auszulösen, vor allem natürlich Lachen auszulösen?
Ja, Lachen und aber auch...
Hast du dich denn da schon für Politik und für gesellschaftliche Fragen interessiert? Also so weit, dass man das als 14-Jähriger kann und macht?
Aus der heutigen Zeit absolut lachhaft, aber ich habe der erste, das, was ich mir nachher aufgerafft habe, war, dass er nicht mitmachen wollte, habe ich gedacht, okay, komm, jetzt mache ich einfach selber etwas. Und habe dann über die Nacht so einen Stand-up geschrieben. Einfach mal alles, was mich aufregt an dieser Kante, und ich finde, läuft schlecht und schlimm, habe ich nicht mehr notiert. Und habe probiert, aus dem irgendwie Pointe und so zu machen. Und habe gestartet mit einer, ich glaube, es war eine Parodie von unserem Rektor, der ein bisschen korpulent ist. Und so, also ein bisschen wirklich so der klassische, ich habe mir einfach gesagt, so ein bisschen Vorzeigebünzli-Schweizer gsi, wo Spanisch unterrichtet und mit immer mit seinen Hosenträgern so umeinander läuft und sie spekuliert. Das war meine erste Parodie gsi.
Also du hast eine Haltung gehabt.
Ich habe Haltung gehabt.
Oder? Das ist so der Anfang für jetzt, sagen wir mal, gut, früher haben wir das Kabarett, Politkabarett genannt. Heute ist ja alles einfach Comedy. Es war eine Haltung, eine politische Haltung und du hast mit dem etwas können ausdrücken und das auf eine unterhaltende Art.
Also ist wie, ich glaube, rückblickend wahrscheinlich mein Kernthema war, wir als Schüler, wir werden nicht ernst genommen. Von den Lehrern, von der Verwaltung, nicht einmal vom Mensa-Personal, das uns so hässliche
braune Soße... Das ist der Mikrokosmos von der Gesellschaft, oder? Ja. Wo du sagst, wir werden nicht ernst genommen von der Regierung, um es jetzt mal ein bisschen pompös zu sagen.
Das würde es im Reklambüchlein quasi als Erklärung über den ersten Pseudo-Stand-up, den ich gemacht habe, wird das nicht schon.
Jawohl, das erste Mal von der satirischen Muse
geküsst. Ja, genau.
Genau. Und dann hast du hast dann nachher studiert, gell? Du hast Politologie, oder hast du
geschrieben? Ja, Politik, genau. Ja.
Und hast, glaube ich, sogar einen Master?
Ja, ich habe abgeschlossen, ja. Also, ja. Ich habe noch ein Litz gemacht dort. Also.
Ja, das ist auch unüblich.
Dass man etwas abschließt.
Ja, ich kann fast kennen, wo...
Aber, aber du hast auch fast alles abgeschlossen.
Ja, ich habe meine sehr strenge
Schriftsetzerlehre
abgeschlossen. Mit glatten Satz hat man das hier genannt. Das ist
also, steht schon
ein Fachausdruck. Nein, das ist ein Fachausdruck. Eine Stunde glatter Satz. Aha. Also glatt ist natürlich nicht im Sinne von lustig gemeint, sondern von eben... förmig, oder? Also das ist Playsatz gewesen, mit Einzelbuchstaben. Man hat gemeint, man müsse in der Stunde 1450 Zeichen schaffen.
Das muss für dich unglaublich sein, wenn du jetzt kannst, also am Smartphone einfach mit so einem kleinen Fingertouch irgendetwas
schreiben,
wo du noch früher so Play umeinander geschleppt
hast. Wobei ich so den klassischen Buchdruck immer noch etwas Schönes finde.
Schon recht muskulöse Finger.
Ja, sie haben nachgelassen, weil ich nicht mehr so viel Playsatz mache.
Ab und zu komme ich von dir noch so Playsatz
essen. Genau. Wo ich selber drucke, da bei mir.
Ja, genau.
Und,
du schickst mir auch deine E-Mails per Post.
Das finde ich auch noch schön. Auf Büttenpapier.
Ja.
Auf handgeschöpftem Büttenpapier.
Nein. Aber ich habe eigentlich auch, ich habe abgeschlossen, weil ich einfach gefunden habe, es ist noch eine gute Möglichkeit, um so den Ernst vom Leben noch ein bisschen rauszuzögern.
Hey, du bist also, sowieso, vieles, was ich so ein bisschen von dir sehe, du bist unglaublich diszipliniert. Du hast jene Kurs nachher gemacht. Ich kenne ja eigentlich so im Komikbereich fast nur Schlampen. Also ich bin die grösste Schlampe dadurch. Ich habe keinerlei Ausbildung, ich habe keinerlei Sprechausbildung. Ich habe mich auf den Arm können durchmogeln.
Aber heute kommt alles.
Aber du hast, du hast auch Sprechunterricht genommen, du hast wirklich so etwas geschafft.
Ja, ich habe einfach. Also, aber es ist mehr so, einfach während dem Machen sind mir einfach wieder Sachen aufgefallen, oder? Und ich habe jetzt gemerkt, jetzt fängt es mit diesen Auftritten an, geil funktionieren, wo ich immer mehr Auftritte habe. Und dann bin ich plötzlich mal krank gewesen und so gemerkt, hey, jetzt ist das Reden gerade huren anstrengend. Und zum Teil habe ich gemerkt, hey, mit all diesen Parodien und zwei Stunden auf der Bühne sein, irgendwie, es ist komisch, dass ich jetzt heiser bin nach dem Auftritt. Dann fand ich, ich will das eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mal mit einem Schauspieler geredet und habe so gesagt, ja, dann mach etwas, das kann man lernen. Und dann
stützen.
Okay. Ja,
eben, stützen vom Buch aus.
Und jetzt, dann habe ich einfach so, während einem halben Jahr, habe ich mich mal einfach so mit Reden einfach beschäftigt. Und ab dann, jetzt finde ich es grossartig, ich kann krank sein und weißt, quasi auch eine beleidigte Stimme
haben. 48 Stunden ununterbrochen reden,
ohne dass man einen Weltrekord
ja.
Nein, aber dort habe ich einfach gemerkt, es ist gut, auch wenn ich krank bin, ich kann trotzdem reden. Und es ist ja meistens, wenn du krank bist und du merkst, deine Stimme ist nicht gut, dann gehst du ja genau den Fokus da drauf und dann verkrankst du dich noch mehr. Mhm. Und jetzt ist es wieso eigentlich weg, oder? Und ich habe mir wieso eigentlich probiert.
Das mit dem Fokus draufgehen und etwas versuchen besser zu machen, man macht es damit schlechter, ja. Das passiert einem ja auch bei der Komik. Mhm. Man merkt, es läuft nicht mit einem Publikum. Und dann denkt man, man muss noch mehr drücken, noch mehr übertreiben, noch dümmer tun und es wird immer schlimmer.
Dabei muss man dann genau so die Leckmierhaltung haben.
Genau.
Und einfach
zurücklehnen,
genau.
Casual möglichst. Ja.
Ich glaube, wirklich so einer der schlimmsten Auftritte, den ich hatte, war mal, habe ich sogar an meinem Geburtstag so hin und her gerissen, weil am Geburtstag mache ich meistens nicht mehr frei. Und dann habe ich gefunden, okay, gut, die sind noch Sampa, haben wir ihnen zugesagt. Und dann war das dort einfach so, so 300 Informatiker vor mir, wirklich alle mit den Blue Jeans und den weißen T-Shirt oder zum Teil diesen T-Shirt mit so Aufdruck
drauf. Bügelte die Blue Jeans mit Bügelfalten.
Das habe ich nicht geachtet.
Das ist die schlimmste Sorte von Jeans-Trägern.
Also fest haben sie mich doch nicht fasziniert, dass ich sogar das angeschaut habe. Aber ich bin auf die Bühne gestanden und dachte, hey, nein, ich probiere ein Set wirklich so zu machen, dass ich finde, so, ich fange so mit der zweitbesten Pointe an, quasi jetzt mal zugespitzt formuliert und höre mit der besten am Schluss auf. Und dann bringe ich da meine zweitbeste Pointe so nach einem kurzen Warm-up und einfach nichts.
Ja.
Einfach keine Reaktion. Und dann habe ich etwas weitergemacht und dann gemerkt, das wird nichts. Und dann habe ich probiert, natürlich bin ich sehr schneller geworden. Ich habe gemerkt, nein, Michi, scheiße, wird langsamer. Hat auch nicht funktioniert. Und dann, erst als ich angefangen habe, die ganze Gesellschaft einfach aufs Gröbste zu beleidigen, also einfach sie angesprochen habe, eben, ich habe die Situation angesprochen, ich habe Geburtstag und hey, das ist jetzt mein Geschenk. Ich habe so einfach 300 Leute, die vom Morden keine Ahnung haben und nicht einmal von Lachen. Also weißt du, quasi, geht doch zuerst mal an eine offene Bühne, lernt man so ein bisschen lachen.
Das hast du so am Publikum gesagt.
Ja, und dann, wenn er mal begreift, wie es funktioniert, dann können wir so einen richtigen Auftritt schauen. Und dann können wir sagen, hey Mama, I made it und so. Und je mehr ich sie fertig gemacht habe, was wirklich so ein bisschen atypisch ist für meinen Charakter, desto mehr sind die, quasi die Lacher und sagen wir jetzt auch die Informatikerherzen mir zugeflogen. Das ist so eine Erfahrung, die sich tief eingebrennt hat. Und ja, mittlerweile brauche ich das. Wenn ich merke, sie kommen nicht, dann schalte ich so auf Publikumsbeleidigung und merke, es macht mir auch einen Spass.
Es macht Spass, wobei auch das kann schief gehen.
Natürlich, ja.
Auch das kann schief gehen. Es ist natürlich halt einfach keine exakte Wissenschaft, die Komik.
Aber das finde ich auch das Geile. Es ist und nicht Chemie. Du kannst sagen, ich tue das und das zusammenmixen und es ist immer lustig.
Genau, du kannst vieles beachten. Du hast mit der Zeit eine gewisse Erfahrung. Du weißt mit der Zeit in etwa so, welche Pointe funktioniert. Auch da kann es immer schief liegen. Aber ein bisschen Erfahrung hast du ja dann. Und dann kommt es noch ein bisschen darauf an, wie ein Setting, das Bühnensetting, wie es Licht. Ist es verrissen? Ist es in einer Halle? Es gibt einfach da ganz viele Faktoren, die drin spielen.
Und ich glaube, wir sind ja alles, also ich erlebe dich auch so als rechter Perfektionist, wenn es darum geht, also die Auftrittssituation muss einfach wirklich gut sein. Und es gibt einfach so, glaube ich, gewisse Sachen, wir laufen irgendwo rein und merken so, ah nein, hey, die Bühne ist zu hoch und darum muss das anders sein. Oder das Licht stimmt nicht, oder im Publikum ist es hell und auf der Bühne nicht. Und ich merke, ich nerv dann amig die Techniker und so ringsum. Aber ich gebe nicht locker, bis ich quasi die optimale Situation habe, weil ich einfach weiss, ich will nachher nicht dort aufstehen und merke nach den ersten drei Pointen, ja super, es schauen halt alle noch an, wie quasi das Gegenüber da hockt, wie es halt noch hell ist im Saal.
Gut, das sind so die Auftrittsbedingungen, die dann sichtbar sind, auch für das Publikum. Dann gibt es noch Auftrittsbedingungen, die unsichtbar sind. Also man braucht halt einfach eine Garderobe. Und zwar nicht nur einfach, weil man Luxus haben will, sondern einfach, weil man für sich allein will, irgendwo sich noch ein bisschen konzentrieren will. Also bei meinem Anfang war das so, bei unserer Komikertruppe, die Improvisationskomik gemacht hat, Harus Top Service, genau. Dort hat es uns natürlich dann manchmal an Ort verschlagen, also wo wir natürlich noch niemand waren, wo sie dann gefunden haben, ja umziehen, das könnt ihr, da ist gerade das WC. Da könnt ihr doch umziehen, dort hat es auch ein Brünneli und es hat Wasser und irgendwann haben wir dann auch mal gefunden, du kennst uns nicht irgendwo einen Verschlag, wo uns einfach niemand sieht. Und dann hat es auch schon gegeben, dass ich habe ja dort mal den nebst an einem Kellner, der ein bisschen überfordert war, auch eine ganz eine grusige Putzfrau gespielt, die so ein bisschen Bandagen angehabt hat.
So und ein bisschen Donatella Versace.
Scharfige Haut, nein, scharfige, nicht scharfige, scharfe Donatella. Nein, so ein bisschen wirklich unangenehme Putzfrau. Und dann musste ich mich in einem WC innen umziehen. Und in dem Moment, wo ich dann so Strumpfhosen angelegt habe, als Putz, kommt jemand rein und ist nachher reklamieren. Der Mann, wo ja heimlich eine Frau ist oder was, so, der zieht sich da in dem WC innen um. So, das ist so Situation. Gut, das hat man ganz am Anfang, das hat man dann später nicht mehr so.
Ja, aber ich finde das im Fall ich finde deine Figuren unglaublich faszinierend. Ich kenne wirklich niemanden, der so viele unterschiedliche lustige Figuren in seinem Repertoire hat, wo jede wieder so anders ist und so einen anderen Rhythmus, ein anderes Timbre, so einen anderen Charakter
hat. Ja, sie sind halt eben keine geplante Figuren, oder? Ich bin ja nicht mal angegangen am Reissbrett und habe dann mit den Leuten, die das zusammen gemacht haben, gesagt, jetzt müssen wir noch so eine Figur haben oder so. Man hat irgendwann mal eine Figur gebraucht. Also ein Harry Hassler zum Beispiel ist entstanden, weil wir hier, das ist bei Victors Programm, glaube ich, oder Spätprogramm ist das gewesen, haben wir einfach einen Sketch gedreht, eine sogenannte Humorrunde, wo so sogenannte Humorexperten diskutiert haben. Und das ist die Zeit gewesen, wo man so ein bisschen Jokes gemacht hat über die Manta-Fahrer.
Ja.
Also die billige Version vom,
mich noch an Erzählungen
vom Playboy erinnern, dass im Porsche. Oder?
Das sind,
genau, das sind dann die Manta-Fahrer. Und dann haben wir irgendeinen gebraucht und dann habe ich gefunden, ja, so ein Stenzus, er hat noch ein bisschen anders ausgesehen, hat aber schon ein bisschen ähnlich geredet wie der Harry Hassler, wie man das kennt. Und dann haben wir gefunden, ja, das ist gut gewesen, der Sketch ist jetzt nicht so wahnsinnig in Erinnerung geblieben, aber wir haben gefunden, die Figur,
die behalten wir.
Also das machst du wahrscheinlich auch mit Figuren.
Ja, die entstehen auch.
Es gibt auch solche, die entstehen und dann machen wir es mal und dann denken wir nachher, oh, das ist jetzt nicht so das Geld von mir. Ja. Da schauen wir, dass das wieder vergessen
wird. Sie entstehen auch wirklich so aus der Lust raus. Oder? Ich habe die eine Figur, der Ronny Bauser, ist so ein Sparfuchs, der einfach wirklich alles als Sparmöglichkeit einstuft. Und der ist Der ist, glaube ich, in der Ferien entstanden, am Reisen mit Kollegen. Weißt du, wo man will, da gehst du irgendwo her und das Essen ist halt wirklich nicht gut. Und eigentlich regen sich alle ein bisschen auf über das. Aber es ist jetzt doch in unserer Kollegengruppe, ich finde, es ist jetzt ein bisschen günstig, über das sich aufzuregen, weil schlussendlich ist es ja eine Lappalie. Und irgendwie habe ich dann einfach mich davon aufregen, halt in diesem Basler, einen breiten Dialekt als hier der Roni Bauser. Und gemerkt, wenn ich so rede und mich lustig mache über alles, was war, über so kleine Details, dann ist es wie eine Art so ein Ventil für die ganze Gruppe. Und ich kann eigentlich dann so das verarbeiten und darüber lachen. Und sie hat mich dann immer so auf anstacheln. Weißt du, was würde jetzt der Roni zu dem und zu dem Thema noch sagen? Und dort ist sie, glaube ich, entstanden, auch so eigentlich aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie du das hast, ich weiß auch gar nicht, woher kommt das? Oder weißt du, ich bin dann sogar völlig perplex, dass ich überhaupt so denken kann wie dieser Typ. Also, weil im Moment machst du dann keinen Unterschied, oder? Wenn du am Improvisieren bist.
Nein, wenn du selber dann anfängst zu reden und in diesem Dialekt reden, das stützt das alles.
Es ist verdammt krass, oder?
Gut, das ist auch auf der Bühne natürlich so. Auch in normalen Stück, du lernst einen Text auswendig und das ist schwierig. Und dann hast du ihn drin irgendwann und dann spielst du es mal in einer Probe und dann hast du ihn wieder draußen, weil du dich noch musst bewegen und noch mit Requisiten und mit Dialog arbeiten. Und dann ist genau das, was dich vorher gestört hat an dem Ganzen, weil du nicht beides schon drin hast. Genau das stützt dich dann. Also das heisst, wenn du dann nachher über die Bühne hinlaufst, kommt bei dieser Stelle der Text in den Sinn. Aha. Und umgekehrt, wenn du den Text machst, kommt er in den Sinn, wo du auf der Bühne stehst. Ja. Und ein bisschen ist ja das auch so mit diesen Figuren. Also du, zum Beispiel bei Figuren, die man imitiert, dort muss man ja ein bisschen lernen, wie die Einzelnen reden. Oder?
Also, es ist so viel eingeschränkter. Muss,
genau. Und du kannst eigentlich nicht mehr viel dann am anderen nur studieren. Also du musst, ja, du musst sehr, zum Beispiel bei der Susanne Lüthenegger Oberholzer, die redet ja ein bisschen so durch die Nase durch und total so schnaufen. Und dann musst du dich konzentrieren auf das und dann vergisst du aber wieder den Text. Mhm. Aber mit der Zeit wird das so ein wie eine Einheit, dass du automatisch auch über das Thema redest.
Ja, automatisch, ja. Aber wenn es ist limitiert auch vielleicht von der Geschichte her, oder? Also ich merke jetzt auch einen Federer, da gibt wie so eine Range an Möglichkeiten, die ich in einem Sketch überhaupt einsetzen kann. Und andere Sachen würden mir dann die Leute gar nicht mehr abkaufen als Publikum, weil sie finden, das ist so absurd. Und bei diesen fiktiven Figuren kannst du eigentlich fast alles machen, oder?
Ja,
das ist schon super geil.
Ja, die kannst du so gestalten, das ist klar. Jetzt, das ist ja gut, wir gehören ja beide zu dieser seltsamen Branche, die man so Kleinkunst nennt. Mhm. Ich habe mal bei dir schnell nachgeschaut auf Wikipedia, die Preise, die du gewonnen hast. Und die sind alle mit Klein. Ja. Der Kleinkunstkönig hast du mal gewonnen und dann der Kleinkunstpreis an der Kleinkunsttheater. Es ist alles mit Klein. Ja. Das ist eigentlich eine Frechheit.
Hey, aber ich weiß auch nicht, warum es
dass das alles kleingeredet so wird. Ja, es ist ein seltsamer Begriff.
Aber ich merke auch so, also ich habe für mich selber noch nie den Begriff basiert, jetzt erst mal Kleinkünstler gebraucht.
Ja.
Es ist so ein 70er-Jahr-Mive irgendwie dran an dem. Und vielleicht ist das dort mal hip gewesen, dass man es so nennt.
Nein, hip ist es glaube ich nie gewesen, weil da hat man einfach Kabarettist gesagt.
Nein, der große Kabarettist. Ja, da hast du noch ein Cello müssen haben auf der Bühne.
Ja, gut, nein, Kabarettist, nein, das ist zum Teil auch verbunden worden mit politischem Kabarett, oder? Also das ist eben so wie meine Anfänge, wo ich eben bei mir, das habe ich ja schon mal erklärt, in so einem Podcast, meine Anfänge waren gewesen, indem ich eben Fan gewesen bin von Dieter Hildebrand und der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Ja. Eben solche, die Politkomik machen und als Politkomiker etwas zu sagen haben und aber die Leute zum Lachen bringen. Und bei der Kleinkunst, es hat ja etwas, dass das so ein bisschen klein ist. Es hat auch etwas Bescheides, oder? Also auch wenn ja, du sagst, du hast eine Figur herausgefunden, wo du in der Ferien warst, irgendeiner, der so geredet hat und sich ab irgendeinem Detail aufgeregt hat. Das hat ja so etwas Kleines.
Ja, natürlich, ja. Es ist alles, also wenn wir jetzt so müssen wir uns also grosse Künstler verkaufen, oder wie wir uns 3 Monate zurückgezogen haben, irgendwo in eine Landvilla und mit ganz vielen psychedelischen Substanzen laufen lassen haben. Und dann haben wir den genialen Einfall gehabt für, keine Ahnung, das Programm, das ist dann irgendwie auch lachhaft.
Ja, also es ist ja so, dass die Branche von dem her ja ein bisschen eigen ist, dass sie ja keine subventionierte Branche ist. Es gibt ja keine Stiftungen. oder sonst Institutionen, die sagen, oh was, du willst ein komisches Programm machen, da haben wir das Geld dafür, mach das mal. Weil wir haben den Auftrag, entweder vom Bund oder von der ProHilfe oder wo auch immer, das gibt es nicht.
Es gibt höchstens einzelne Theater, die vielleicht Subventionen bekommen, aber meistens auch im bescheidenen Rahmen. Ja.
Wir sind aber das Programm selber muss jeder machen, alle aus dieser Branche. Und das hast ja du auch müssen. Du hast ja, ich habe dich ja glaube ich das erste Mal gesehen, auch in einer Show im Casino-Theater.
Ja,
bei
ja.
der Stille Kracht, unsere Weihnachtsshow.
Ja. Genau. Du bist mir geblieben.
Ja, das ist dann so ein lockiger Zucker auf der Bühne gsi, wo so verschiedene, wo du hast ja dort gesungen und imitiert und Zeug und alles. Ich dachte, oh wow, der hat etwas vor. Und dann hast du dann das erste Programm hast du gemacht.
Gell? Ja, dann war es das erste Mal wirklich solo gewesen. Also wirklich so mein Schritt von diesen 20-Minuten-Programm oder Dreiviertelstunden-Programm, mal sagen, hey, ich werde jetzt mal 90 Minuten machen. Das ist gerade dort. Nachdem dann, hast du mich quasi dort
mal aufgearbeitet hast. Premiere im Casino-Theater,
ja.
Genau. Und jetzt startest du ja auch vor einer Art Premiere, weil du machst eine Fernsehsendung. Und zwar, die auf dem basiert, was du am liebsten machst und somit eben auch am besten machst. Nämlich, es ist eine Art Polizatire-Sendung im Stil von John Oliver, kann man sagen?
Ja, kann man vielleicht sagen, ja. Also mich fasziniert einfach die Komik, wo ich mich so mit einem Thema wie so stärker beschäftige, also wie so ein bisschen vielleicht so den journalistischen Ansatz habe. Ich habe früher auch als Journalist gearbeitet und finde darum das Recherchieren und das Fakten zusammentragen, um die Haltung wie untermauern, die ich habe, total spannend. Also quasi wie, es kommt wie zusammen, so quasi so mein journalistischer Background, Politikwissenschaft studiert und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich weiss, wie Pointe funktionieren, das wie so zusammenhängen und zu so einem Teil machen, wo ich eben über ein latent aktuelles Thema reden, das mich irgendwie stresst und stört. Oder finde, irgendwie die Debatte läuft doch krumm. Zum Weh. Ja, irgendwie. Ich glaube schon, es ist wahrscheinlich schon. Es klingt also nach einem zu grossen Anspruch, vielleicht, aber einfach auf unterhaltsame Art die Leute wie auch so ein bisschen zum Denken oder zum Hinterfragen zu bringen. Aber gleichzeitig auch sau blöd zu tun.
Blöd zu tun und ein bisschen zeigen, was du alles weißt. Oder? Gehört das dazu? Oder
nicht? Nein, es geht mir nicht einmal. Ich finde einfach, es geht mir wie. Um die Sache, ich habe nicht, von mir aus können die Leute finden, du hast keine Ahnung. Ich habe selber von mir das Gefühl, ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich so, ich lese irgendwie, also ich meine, es ist meistens so, jetzt habe ich diese Online-Videos, die ich mache, oder, dann habe ich wie so etwas, wo ich merke, hey, es stört mich mega, wie das läuft. Und dann habe ich so eine Haltung und fange mal so einen Text an zu schreiben. Dann finde ich so, hey, aber nein, da habe ich irgendeine Frage, warum ist das so? Und ist es wirklich so, dass es vor 10 Jahren schon so war? Und dann fange ich so,
Also ein bisschen Wut,
recherchieren und merke plötzlich, hey, jetzt habe ich so eine Schwarz-Weiß-Haltung, aber nein, so ist es eben eigentlich gleich nicht. Oder? Und je mehr ich recherchiere und je mehr ich in diese Fakten eintauche, desto mehr merke ich so, hey, eigentlich, Michi, du hast keine Ahnung, du hast keinen Blassen. Und ich werde mich mit dem Ding, dass ich irgendwie recherchiere und die Fakten Leute präsentiere, mir geht es nicht darum, zu sagen, hey, ich weiß mega viel, sondern ich werde mir zeigen, hey, es ist relativ einfach, zu sagen, wie das vielleicht gewisse politische Gruppierungen machen, schau, es ist einfach so und nicht anders. Ich würde sagen, ich habe zwar die Haltung und ich würde auch gerne hoffen, dass alles, quasi all meine Argumente in diese Richtung zielen würden, aber eigentlich eben, wir können es eben auch noch so sehen.
Und das machst du jetzt, das planst du jetzt fürs SRF?
Genau, also die haben wie die...
An der Comedy-Woche, glaube ich, im April.
Ja, sie haben die Online-Videos gesehen und nachher gefunden, lass uns doch das mal machen. Und jetzt machen wir am 12. April, am 20.10. Es ist ein Donnerstagabend, 12. April, machen wir so 40 Minuten. Mhm. Quasi so, ja,
Satire. Ich überlege mir jetzt gerade, soll ich fragen, ist es gelungen, den Pilot, den ihr gemacht habt, könnt ihr jetzt ja machen. Aber ich kann ja auch zugeben, dass ich ihn gesehen habe, den Pilot.
Oder? Ja, kannst du.
Ja, genau, ja. Das machen wir jetzt da.
Ja. Ja.
Und muss ich sagen, also als Pilot, ich habe selten mal einen Pilot gesehen, den man eigentlich gar könnte senden. Wenn du mit dieser Vorgabe startest, dass das so sendest, dann musst du dir also ziemlich Mühe geben, jede Woche so eine gute Sendung anzubringen.
Wir machen einfach jetzt eine, oder?
Das ist ja, schwierig. Klar. Die wird dann beurteilt, ein bisschen, wahrscheinlich intern und extern. Und dann wird entschieden, ob man das macht oder nicht.
Ich habe ehrlich gesagt habe zu wenig Ahnung noch von diesen internen Prozessen im SRF.
Sie haben das ist besser, wenn ich keine Ahnung
habe. Du kannst jetzt das mal machen und ich habe hohe Freude, mir macht die Arbeit. total Spass. Wir haben noch andere Comedians, die mitmachen. Der Renato Kaiser ist dabei und Patti Basler und der Matto Kempf. Und das ist total toll, mit denen das auch zu machen. So wie es gibt, ich merke so, als ich die Pilotfolge gesehen habe, es ist so schön, so wie so der junge Groove irgendwie auch zu sehen von all diesen Leuten. Und wir haben sonst auch einfach auf anderen Bühnen gesehen. Und jetzt können zusammen so ein Ding zu machen, das...
Und vor allem mit filmischen Mitteln, also mit Fernsehmitteln, mit Videomitteln, das ist eigentlich ein grossartiges Mittel für die Satire, weil du kannst alles machen, oder? Du kannst fälschen, bearbeiten, du kannst Archivsachen nehmen und behaupten, es sei eine ganz andere Situation. Du kannst Leute eine andere Stimme geben. Aha. Du kannst sehr vieles machen. Also eigentlich eben Fake News, oder? Also geplante Fake News. Und das ist das Fernsehmedium natürlich schon toll. Wie siehst du das jetzt im Vergleich zu deiner Bühnenshow, wo du live machst mit den Leuten und das Fernsehen? Hast du eines von beiden lieber? Oder wie siehst du das?
Nein, ich merke immer wieder, dass ich, auch wenn ich mich an ein neues Programm herwage, oder? Habe ich immer wieder gefunden, okay, ich möchte jetzt mal wieder so ein Thema nehmen wie eben Klimapolitik, Integrationspolitik und werde das auch irgendwie auf so eine fundiertere Art abhandeln. Und dann habe ich so ein paar erste Entwürfe geschrieben und mich mit meinen Leuten besprochen. Und dann habe ich gemerkt, hey, nein, es langweilt mich zu Tode, es ist ein Vortrag. Oder? Dann habe ich wirklich gemerkt, meine Bühnenprogramme kommen anders daher. Und jetzt merke ich so beim Fernsehen, ist eben genau das, was du vorher gesagt hast. Es ist wie einfach, es ist formal das Richtige, um so etwas zu machen, weil man genau mit diesen Möglichkeiten von Grafiken und Fotomontage einspielen und schnelle Schnitte und irgendeine Parodie dazwischen, ist es genau das Medium, das das unterstützt, um das zu machen. Es ist noch schwierig zu sagen, was ich lieber mache. Mich fasziniert das Neue jetzt natürlich einfach gerade mega. Das
ist eine eben, du bist
neue Art. Ich habe es mittlerweile auch, ich meine, sonst bin ich auf Tour und habe mein Programm und da würde ich sagen, das sind vielleicht 80% sind hier oben gleich und 20% sind irgendwie so improvisiert und neu dazu. Aber trotzdem ist der Rahmen relativ klar vorgegeben. Und ich merke momentan, fasziniert mich das total. Also jetzt wie auch für die quasi Arbeitspilot-Sendung, die wir schon mal gemacht haben, alles zu geben für etwas. Und dann sind irgendwie die 40 Minuten da und ich schaue es an und bin kritisch und finde, oh, das würde ich nächstes Mal anders machen. Und dann auch wieder wegschmeißen.
Eben, du bist und jetzt auch da wahnsinnig gut geplant und du bist sehr ehrgeizig.
Ja, ehrgeizig im Sinne von einfach, dass ich...
Und du bist auch, und du bist auch machen, eitel.
Ja. Eitel, ja. Ich sehe einfach mit meinen Kruselhaut, oder? Ich will schon, dass die alle am gleichen Ort
sind. Nein, so ganz wäre. Allgemein bist du eitel. Und sag doch endlich mal ja, natürlich, ich bin ja, eitel, weil ich bin sie ja auch. Jeder, der auf einer Bühne steht, ist
ich eitel. Ich habe es vorher sogar diskutiert, natürlich genau. Eitel. Aber genau. Schlussendlich, also ich habe jetzt gedacht, was willst du ansprechen damit? Hast du etwas gesehen?
Ich will, dass du auf dieser Aufnahme sagst, ja, ich bin eitel. Das ist wie ein Coming Out.
Dass man es so draufschreiben
kann. Ja, genau.
Das sind dann so die grossen Schlagzeilen für die Schweizer Illustrierten.
Ja, ja, okay. Ja,
ich bin eitel.
Ich bin eitel, genau. Aber wie verordnet man dich politisch? Wie verordnest du dich selber politisch? Ist dir das weniger wichtig? Bist du einer, der einfach schaut, um was das Thema geht und du hast eine Meinung dazu? Oder siehst du dich auch so ein bisschen in politischen Tendenzen?
Ich finde das Rechts-Links-Schema auch als Politikwissenschaftler völlig überholt. Das macht eigentlich null Sinn, das so die Sachen so zu taxieren.
Es wird aber immer noch im Alltag so taxiert.
Kann man so
ich
machen.
Meine, die Rechten wettern gegen die Linken, ist typisch links. Und für die Linken ist alles, was ein bisschen rechts ist, gerade rechtsextrem. Es scheint immer noch die beiden Pole doch zu geben. Obwohl alle sagen, ich sage es ja auch, das, was du jetzt gesagt hast. Rechts, links ist überholt und man sollte doch ganz anders denken. Aber die Realität
sieht anders aus. Ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis sich die Leute... Also ein bisschen ungewöhnt, weil man einfach mir denkt halt gerne...
Auf die Zeit warte ich schon lange.
So Schublade, ja, schon sehr lange am Warten.
Musst du jetzt nicht übertreiben, so sehr alt, gell?
Du bist recht rüstig, ich finde auch krass, dass du dich an deine Aufmerksamkeit
spannst. Ich bin seit Jahren 49.
Nur die Ohren verraten ein bisschen, das ist vielleicht schon ein paar Jahre
älter. Ja, das sieht man, du musst das jetzt nicht ansprechen, was man jetzt eh nicht sieht. Das ist eine Audioaufnahme, es ist da ohne Bild.
Sie sind schon grösser geworden.
Nein, ja, ich rede jetzt, soll ich von deinen Kruseln reden, und jeden Morgen ja neu musst bearbeiten?
Mit der Tour wählen.
Okay.
Nein, aber schlussendlich, ich würde einfach sagen, politisch progressiv, oder? Ich finde, also, ich bin nicht einer, der so an alten Sachen hängt. Ich finde, die Welt verändert sich viel zu schnell und wir uns ja alle auch. Also, ich meine, ich finde es voll, du willst schon im Alltag an, wo man Und ich habe wieder gemerkt, so, ich bin jetzt anders als vor einem Jahr. Und es gibt aber gewisse Sachen, die ich im Alltag vielleicht so mitschleppe. Also ja, das mache ich halt so, habe ich immer so gemacht. Und ich merke auch wieder, hey, nein, aber ich glaube, ich muss es ändern. Und Politik, was ist Politik schlussendlich? Es ist einfach, wir reden darüber, wie wir zusammenleben wollen, wie wir leben wollen. Und das ist immer so, dass ich merke, also, dass viele Leute immer so sagen, ja, Politik interessiert mich nicht. Und das ist so.
Ja,
und ich also, finde, das hat etwas total Lust.
Wir reden darüber, sagst du, oder? Das ist das Wichtige. Mhm. Also, wir reden darüber, wir kämpfen um, um Positionen. Und das ist das, was, es klingt jetzt wahnsinnig schulmeisterlich, aber es ist das, was Demokratie ausmacht. Mhm. Oder? Und manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt gewisse Pole, wo es einfach nervt, dass andere nicht ihre Meinung haben. Mhm. Das hat es wahrscheinlich schon immer gegeben. Aber heute habe ich so das Gefühl, sind die Pole organisiert. Es gibt einen Rechts- wie einen Linkspopulismus dadurch.
Mhm. Und beides ist total mühsam und anstrengend.
Und es gibt eine gewisse Verluderung der Begriff. Also wie gesagt, jeder Linke, der sich an einem Rechten nervt, ist der andere schon ein Nazi. Mhm. Und wenn irgendetwas mal passiert, wo der Staat versagt, dann sagt ein Rechter, ist jetzt typisch die Linke, die alles dem Staat überlassen wollen. Es ist ich finde das auch eine Versimplifizierung statt von der Gefühl, Debatte.
Ja, weil halt einfach alles einfach so sau komplex auch ist. Oder? Also wenn du irgendwo einen kleinen Rädchen drehst, ist da verändert sich auch gerade etwas. Habe ich das Gefühl, flüchtet man sich halt auch so ein bisschen in das Simple.
Mhm. Wir können uns auch flüchten in unserem Beruf. Oder?
Ja, natürlich.
Wir können das, was dann nicht klappt, können wir noch absurder machen, noch absurder Sachen miteinander verbinden, die eigentlich keine Verbindung untereinander haben. Aber wenn man es eben absurd miteinander verbindet, gibt es zumindest einen Lacher daraus.
Ja, es gibt einen Lacher und ich kann es vielleicht irgendwie besser verdauen oder verarbeiten. Aber ich meine, du machst jetzt schon seit x Jahrzehnten
Satire. Jetzt musst du aufpassen, was du sagst.
Aber ich meine, kannst du mit Satire etwas verändern?
Nein.
Kann ich eben eigentlich in meinen, sagen wir jetzt mal, jungen Jahren eigentlich auch nicht. Oder? Ja. Man kann es vielleicht eben einfacher verdaubar machen.
Du kannst es für gewisse Leute, kannst du die Situation komfortabler machen. Mhm. Also Leute, die zum Beispiel sich bestätigt fühlen durch eine Pointe und andere, die sagen, das ist ein frecher Sieg, er ist komplett gegen das, was ich denke, aber ich muss trotzdem lachen. Mhm. Und beides wirkt irgendwie entspannend.
Total, ja.
Und
aber das ist eigentlich das Einzige. Da
genau.
So viele Gedanken, es gibt, nur damit man sich ein bisschen entspannen kann.
Genau, es gibt ja noch, und die sind so ein bisschen im Aussterben begriffen, es gibt noch so ein bisschen Kabarettistinnen und Kabarettisten, die man das Gefühl hat, die gehen am Morgen an und sagen, welchen Missstand kann ich jetzt heute wieder schonungslos geißeln?
Das ist dann auch so ein...
Ja, es ist didaktisch und es ist eine Selbststilisierung. Oder? Sie denken, Satire, das ist etwas Wertvolles, das müssen wir haben, weil das muss den Leuten die Augen öffnen und sie müssen sich selber einen Spiegel vorhalten und den ganzen Schmuck.
Ja.
Nein, Satire ist Unterhaltung. Ja. Aber eine gescheite Unterhaltung. Ja. Wenn sie gescheit gemacht ist, man kann es auch dumm machen. Oder? Das ist klar. Hey,
alles andere wäre ein Vortrag oder ein Doc-Film,
ja.
Man einfach Genre
ja, oder ein Leitartikel oder ein Pamphlet oder ein Flyer oder was auch immer. Aber wenn der Witz draussen ist in der Satire, dann ist es von mir aus gesehen auch keine Satire mehr. Wenn jeglicher Bezug zu der Realität nicht vorhanden ist oder kein Standpunkt, keinerlei Standpunkt, dann ist es auch keine Satire.
Ja,
das Tolle daran ist ja, dass man das verbindet miteinander.
Ja.
Aber es gibt sehr viele so abgeschmackte Begriffe da.
Ja, und jeder hat auch so eine grossartige Vorstellung.
Oder? Ja.
Und so vor allem, ich finde immer so, fast all die Leute, die natürlich noch nie Satire gemacht haben, oder sagen wir jetzt gewisse Journalisten, die noch nie Satire gemacht haben, oder vielleicht das gerne Wetter machen, die hat dann wie so die grössten höheren Ansprüche und Vorstellungen wie Satire müsste sein, aber hat noch nie einen lustigen Satz geschrieben, oder?
Ja,
aber
wobei das eben, wenn man dann die sieht, es gibt ja zum Teil sogenannte offene Bühnen, da sieht man das manchmal. Wir haben das auch im Casinotheater, nämlich die Rampensau, wo jeder kann auftreten, wo er will.
Kurze Werbe.
Das ist eigentlich der Podcast ist eine Werbesendung für das Casino Theater.
Stimmt, es hat schon angefangen mit der grossartigen Gala.
Du willst mich nur abhalten, von der Rampensau zu reden, weil jetzt das dort der Dominik Deville moderiert, oder weil sie alle neidisch sind aufeinander. Ihr, nein, stimmt total, überhaupt ja. Nicht. Ich weiss, es sind alles gute Kollegen. Aber der Dominik moderiert das und das sind wirklich, es ist ein Open Stage, wo die Leute können ankommen können und dann sieht man mal die ungefilterten Selbsteinschätzungen von den Leuten, oder? Wo irgendwie nicht viel zu tun haben mit dem Publikum, das dann vorne dran ist. Sondern es ist irgendeine Ideologie oder irgendeine Definition von Satire oder von Komik, wo dann die Leute manchmal, also wenn es gut kommt, verschrecken sie selber ab dem, was sie machen. Wenn es schlecht kommt, kommen die gleichen Leute immer wieder und begreifen das also, nicht.
Wahrscheinlich gehen sie auf die Bühne mit dem Anspruch, den sie haben, was Satire soll, und machen aufgrund von dem ein Programm. Aber eigentlich, ich glaube, das, was wir machen, ist, wir haben einfach Bock, jetzt gerade etwas zu machen. Und ich überlege mir, also,
ja.
Wenn wir jetzt darüber reden, tönt ja alles immer so,
jetzt dass fun,
es unglaublich oder? Überlegt ist. Aber schlussendlich ist es einfach auch irgendein Bauchgefühl getrieben, oder? Es ist so, wir machen einfach und hauen mal irgendetwas raus. Und ich merke genau, es hat heute funktioniert und die Idee von gestern war irgendwie gar nichts. Es braucht auch beides, es ist nicht so ein Trial and Error.
Es ist ein Privileg, dass man so arbeiten kann, oder? Und apropos Arbeiten, wir haben jetzt eigentlich noch immer vom Beruf geredet und so. Was machst du? Von dir hat man das Gefühl, du bist unglaublich unterwegs und du hast ja zum Beispiel auch immer versucht, in Deutschland auch Fuss zu fassen, oder? Du hast ja dort ein paar tolle Auftritte, gehabt. Du hast sogar, eine deutsche Webseite extra für Deutschland.
Ja, einfach, weil ich gemerkt habe, dass die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer halt irritiert waren von meinen schweizerdeutschen Videos. Und ich habe so gefunden, ach, super,
das ist doch gut, wenn man die Deutschen irritiert mit schweizerdeutschen Videos.
Verstehe ich ja gar nicht. Den gucke ich mir jetzt aber nicht an.
Dann machst du denen eine deutsche Webseite, dann werden die nie lernen, wie in der weil in der Schweiz Politik funktioniert. Stimmt, sie haben keine Ahnung, was da läuft. Sie wissen, dass wir Volksabstimmung haben. Alles andere wissen sie eigentlich nicht. Sie kennen da keinen Politiker. Gut, das ist nicht ein grosser Verlust. Der
Bundespräsident wechselt
ja jedes Jahr. Eben, das ist auch kein grosser Verlust, oder, wenn man das nicht kennt. Was macht die Faszination Deutschland dann so aus? Ich bin auch immer wieder gefragt worden, Herr Giacomo, haben Sie nie wollen in Deutschland? Und ich habe dann immer gesagt, nein, warum? Weil ich mache Satire, Polizatire.
Das ist am
besten, und irgendwie macht man doch dort, ja, wo man auch Zwischentöne mit überkommt.
Ich gebe dir sehr recht, ich finde auch, Polizatire machen ist das Beste im Heimatland, wo man aufgewachsen ist, Kultur kennt, auch weiss, welche Gags sind schon mal gemacht worden quasi, oder welche Cultural References kannst du brauchen, welche nicht.
Also ich meine, die andere Seite sieht man dann, wenn zum Teil deutsche Berufskollegen, die ich kenne und auch gut mag und so, dahin kommen und dann meinen, sie müssen irgendwann mal einfach ein bisschen Blocher sagen oder
Köppel. Dann lachen alle schon.
Und dann lachen alle schon.
Aber sie,
das ist das Einzige, was
sie
kennen.
Aber sie lachen halt einfach, wie sie, die Leute lachen, wie sie finden, ah, der grosse Star aus Deutschland hat sich mit uns beschäftigt und hat jetzt zumindest kann er einen Blocher und Köppel richtig aussprechen. Ja, und dann estimiert man das halt mit einem Lachen. Aber ich merke es, Deutschland ist für mich mega eigentlich per Zufall entstanden. Ich war in der Ferien in Köln und es hat einfach irgendwie die ganze Zeit geschifft. Und dann hat irgendwie
der eine bei dir entsteht sehr vieles aus den Ferien raus.
Ja, das ist, wenn es mir langweilig ist. Ja. Ja, der Mensch macht auch Ferien. Ich mache wirklich gerne Ferien und gerne lange Reisen und so zum Abschalten. Aber dort hat es einfach zwei Wochen lang einfach geschifft. Und da haben wir irgendwann alle Museen und alle Theater und so in einen Abklapper gehabt. Und der eine Kumpel hat gesagt, hey, schau, da machst du ja noch Comedy, schau, da hat eine offene Bühne, komm, schreib doch etwas und geh dort her.
Spontan?
Ja, dann habe ich dort halt einfach also etwas geschrieben in diesen Tagen.
Und hast du ein etwas übernommen, was du schon gehabt hast oder völlig
neu geschrieben? Nein, wirklich eigentlich neu. Das war eigentlich der Anspruch. So,
wow.
Wie so mit dem Schweizer Blick auf Deutschland quasi dort hergehen. Und bin dort her und in dieser offenen Bühne hat es
mit extra Schweizer Akzent?
Nein, da war ich so auf der Bühne.
Okay, hast du nicht auf Emil gemacht?
Ja, mit diesem Hochdeutsch war ich da. Und es war ein bisschen schwierig, als ich nachher so die Reaktion... Also der Auftritt ist geil angekommen, aber die Reaktionen von den Leuten, die ich nachher mit ihnen geredet habe, waren so, du suchst jetzt halt einfach noch so die Marktlücke, gell? So einen Schweizer gibt es halt nicht auf der Bühne und dann machst du jetzt auf Schweizer. Weil halt viele andere machen dann so ein bisschen auf Steuerberater oder ich mache irgendwie, weiß ich nicht, zwischen...
Das war da, wo es Hazel Broker noch nicht
kennt. Genau, das steht, wo sie noch nicht gegeben hat, die grossartige Hazel, ja. Und das hat es dort eigentlich so funktioniert. Und ich fand, komm, lass doch das mal machen. Und dann habe ich mich an dieser Freiburger Kulturbörse beworben, wo so ganz viele Veranstalter drin sitzen. Und haben 20 Minuten gezeigt. Und da sind die auch gut angekommen. Und ich fand, okay, dann muss ich jetzt einfach noch ein Programm machen. Mhm. Und dort hergehen. Und ich bin dort irgendwie total bescheiden im Rahmen am Auftreten in Deutschland.
Aber also jetzt planen, da ist aber mehr jetzt die Schweiz und ein bisschen da die Politshow.
Ja. Ja, natürlich. Also jetzt einfach, das ist jetzt einfach für den April. Ich mache jetzt noch Dernière von Mirigail im aktuellen Programm im Casinotheater.
Okay, ja. Oh, 5. Mai. Haben wir noch Tickets zum Verkaufen, wenn man es gerade noch genau angeht?
Genau. Aber ich mache wieder das und nachher eigentlich mal so ein bisschen Pause. Ich will reisen.
Eben, du willst wieder in die Ferien, damit du wieder Ideen hast. Ja, genau,
das ist schon eine scheisse Idee.
Das ist ja gut. Es fragen einem ja auch viele Leute, woher haben sie dann auch all immer ihre Ideen? Und eigentlich hat man die ja von überall, oder? Man kann auf dem WC sitzen, man kann S-Bahn fahren.
In der Ferien.
Beerdigung, überall. Eigentlich
ich merke auf aus Langweile heraus entstehen eigentlich, finde ich, immer die geilsten Ideen. Also ich habe das an der Uni zum Beispiel, wenn ich in diesen Vorlesungen war und irgendein politische Philosophie-Professor hätte sich nicht ausdrücken können. Das wäre ein total spannendes Thema. Ich bin einfach da gesessen und ich so etwas von gelangweilt. Und das Schönste habe ich gefunden, wenn jemand redet für mich, aber ich dem will muss zulassen, so kann abschweifen und Tag träumen. Und haben wir die ganze Zeit Notizen gemacht. Und der ist dann mal so Mitte Semester gekommen und finde es toll, wie ich immer so mitschreibe. Und dann dachte ich, ja, wenn du wüsstest, ich bin irgendwo zwischen.
Ja, du bist am Arbeiten, aber nicht für ihn.
Genau.
Nicht
für... Und ich habe gemerkt, so, ich mag das noch gerne, mich in langweilige Situationen hineingeben, weil ich dann kreativ bin.
Aber jetzt reisen, eben, du bist jetzt ja gerade mehrmals in Südamerika
reisen, ja.
Und so. Das ist ein bisschen eine Lieblingsgegend von dir, oder?
Ja, ich bin
einfach... Du reisest zum Teil auch gerne, glaube ich, allein. Nicht ja, nur, aber auch.
Ja, ich kann gerne so in der Gruppe reisen. Und ab und zu merke ich auch, finde ich es total toll, wenn ich jetzt einfach allein dorthin gehe, so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, auch wenn es dann mal scheiße ist und nicht läuft, dass ich halt, mich muss selber irgendwie durchkämpfen muss. Aber das andere ist auch, ich merke, die ganze Zeit beim Reisen komme ich viel, viel länger vor und viel intensiver, wenn ich allein unterwegs bin. Ich meine, wenn ich mit jemand anderem in einer Stadt bin, dann ist man die ganze Zeit noch ein bisschen am Schnurren, auch über Themen aus der Schweiz. Und irgendwie ist man immer wie mit einer Hirnhälfte gleich im alten Leben. Und wenn ich alleine unterwegs bin, dann merke ich, suche die Gebäude und die Konversationen mit den Leuten viel mehr auf. Oder ich trampe auch viel mehr in irgendetwas rein. Weißt du, wenn man dann noch vorbei und sehe, da ist eine Ausstellung, komische Performance und in Buenos Aires und laufe dort mal rein und dann zeigen die mir hier ihre Performance, wir sind aber nur 4 Zuschauer und es ist total freakig und abgespaced. Und in der Schweiz würde ich sagen, nein, ich glaube, ich habe keine Zeit für so etwas. Aber dort merke ich, dann hocken wir nachher noch zusammen und reden und dann sagt der andere, du, heute Abend ist bei mir auf der Terrasse noch Party.
Und dann kann es sein, dass sie in Buenos Aires anfangen zu regnen und du hast schon alle Museen gesehen und so, dann denkst du, jetzt mache ich auch einen kleinen Text und gehe dort auf die Bühne. Genau, und dann musst du nachher noch eine Webseite machen
auf Spanisch. Ja,
also
ja die Schweizerdeutsche.
Genau, eine Latino-Webseite musst du dann machen.
Nein, das merke ich, das fasziniert mich so. Einfach dann können so von Situation zu Situation gehen. Ich bin irgendeinen Monat dort unten und ich weiss nicht, wie die Zeit vergeht und habe eigentlich nichts geplant. Ich gehe irgendwo wandern. Irgendwie. Das habe ich jetzt letztes Mal gemacht, als ich zuerst mit einer Gruppe bin in der Pampa aussen so ein bisschen laufen.
Wirklich in der Pampa?
Ja, wirklich so in der Pampa, ja.
Nicht so, wie man da sagt, Spreitenbach Pampa.
Ja, nein, sondern so wirklich so.
Die wirklich Pampa.
Keine Menschen. So.
Wobei ich mich an dieser Stelle in aller Form bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Spreitenbach entschuldigen will. Das muss man machen. Weißt, ist mir ja, einmal mit Schwammendingen passiert und mit Schlieren. Und eben genau, das musst du gerade sofort machen. Also, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nein, also, nicht eine gigantische Story, aber einfach, zuerst habe ich die Gruppe ein bisschen gelangweilt und dann habe ich so gefunden, komm, ich glaube, ich setze mich von denen ab und bin dann so halt alleine weitergewandert, aber natürlich, ich einfach keine Karte hatte, nicht vorbereitet gewesen. Und dann, es ist so Pampa gewesen, im Sinne von, dass ich einfach so ab und zu mal wieder irgendeinen so Bauernhof hatte oder irgend so ein Landhäuschen oder so. Und dann habe ich einfach dort in dem Bauernhof mal gefragt, ja, ich möchte gerne das Dorf dort öppen, kannst du mir sagen, wo es durchgeht? Und dann hat er mit uns im schnellen Spanisch und seinem grossartigen Dialekt, der von Wegbeschreibungen machen. Und dann habe ich gefunden, hey, das ist eigentlich, finde ich, noch eine tolle Form. Ich glaube, ich werde jetzt so unterwegs sein. Immer, jeden Morgen habe ich so einen Zettel gehabt und habe mir aufgeschrieben, wo ich durchlaufen muss. Also es war quasi nach der grossen Felswand, nachher links drauf, doppelt drauf, beim grossen Baum, musst rechts, dann gehst du am Bach entlang, 500 Meter, dann gehst du links drüber. Und dann bin ich so ein bisschen dort gewandert und habe gemerkt, es ist total eine geile Erfahrung, wenn man keine Map, also keine Google Map oder irgendwas hat. Ich bin total in der Natur.
Aber du hättest dich ja verlaufen können
dort. Ja, ich glaube, ich habe mich auch verlaufen, aber ich habe es einfach nicht gemerkt. Also ich bin schlussendlich an dem Ort etwa angekommen, wo ich wählen kann. Also das Ding ist auch, die Dörfli, die nebeneinander sind, die heissen zum Teil mega ähnlich, sind nur so kleine Lautverschiebungen. Und ich habe das Gefühl, ich bin am richtigen Ort angekommen, aber vielleicht auch nicht. Und wahrscheinlich habe ich einen riesen Umweg gemacht und irgendwo noch im Kreis gelaufen.
Könnte es sein, dass du immer noch dort wirst rumlaufen. Irgendwann würde man den Michael Elsener vermissen.
Vermutlich
und
nicht.
Irgendwann, entweder würde man die dann finden, irgendwann einmal. Entweder als Einsiedler oder dann bereits schon ein bisschen.
Oder vielleicht als Comedian in dem Dorf, weißt, wo dann einfach Comedy macht für
so. Ja, für als Aussteiger. Mhm. Als Aussteiger. Es gibt dann die, die dann, weißt, in so Ländern irgendwann so lokale Könige werden oder eine Sekte gründen.
Das fände ich aber noch spannend, eine Sekte gründen.
Eine kleine Sekte dort, wo bequem, du musst nicht arbeiten, du bist einfach der, der alles weiss. Und so eine kleine Gemeinde, die für dich schafft und dir den Food besorgt.
Sind das geheime Träume von der
Welt? Nein, aber es sind so Geschichten. Nein, um Gottes Willen. Ich meine, es gibt Träume. Ja, nein, Sekten. Nein, es gibt ja genügend schon Sekten da, die mich schon furchtbar finden.
Ja, natürlich.
So.
Ja.
Gut, eine eigene könntest du natürlich auch selber gestalten.
Mhm. Ja, wo auch nur ich richtig daran glaube. Und ich verfalle mir selber. Aber einfach so, mal eine Zeit lang irgendwo an einem Ort leben, wo einfach auch so total überschaubar ist. Wo natürlich haben die auch Einflüsse dort.
Sind so ein romantische Träume, oder?
Ja, einfach so auf ein einfaches Leben.
Und bist du Romantiker?
Was heisst Romantiker?
Ich habe jetzt das gerade so eine tolle Frage gefunden.
Bist du ein Romantiker?
Bist du Romantiker?
Ja, wenn es die Situation erlaubt. Ja. Also was ist romantisch? Also ich finde zum Beispiel
keine Ahnung, Aussicht. Aber ich habe gefunden, weißt, es gibt ein gewisses Kalt jetzt in dem Gespräch, wenn ich dich noch frage,
Aussicht, ob du Romantiker Aussicht bist. Finde ich etwas mega Tolles oder Aussicht miteinander geniessen. Aber es kann auch mit einem Kumpel oder mit einer Kollegin sein.
Egal auf was, die Aussicht auf was.
Ja, von oben ab. Also ich bin im Jan Margo reise und da gibt es so dort, kannst du auf die Pagode rauf, auf die Tempel rauf hückeln. Meistens machst du das am Morgen so am Häufi vor dem Sonnenaufgang und dann kommt dann so die Sonne langsam rauf hinter der anderen Pagode, die du siehst und dann so quasi so die Dunst zwischen den Bäumen und dem Regenwald. Und also so, in so einem Moment, ich bin ja dort morgen um 5 Uhr auf und ich bin glaube um 2 Uhr am Nachmittag runter. Also wo schon alle Touristen und so eher schon wieder weit weg sind. Ich mag das total, es ist so ein sehr entspannend. Oder dort mit einem Kumpel so ein über das Leben philosophieren. Oder, also man könnte auch dort kuscheln. Jetzt vielleicht auf dem Tempo sollte man natürlich nicht. Aber
kuscheln,
ja, sollte man nicht.
Ja. Das ist jedenfalls, das tönt sehr schön. Irgendwo auf einer Anhöhe ins Land schauen, es hat ein bisschen Nebel. Und so ein bisschen über die Zukunft und über das Leben nachdenken und kuscheln.
Ja, das finde also, ich extrem entspannend.
Michael, du bist definitiv ein Romantiker. Ja,
aber ein eitler Romantiker.
Ein eitler Romantiker. Weil
der Dunst muss dann noch stimmen und meine Frisur gleichzeitig.
Genau. Also deine Locken über eine Pagode.
Sonst ist es nicht Instagrammable, ja.
Ja. Gut, aber es ist podcastable.
Podcastable.
Genau.
Ja, es ist unglaublich hip, auch so einen Podcast.
Ja, es ist wahnsinnig hip. Ja, vor allem ist es hip ohne Bild. Oder?
Und wo alle sagen, das funktioniert nicht mehr, oder?
Ja.
Die Leute bleiben nicht so lange dran.
Genau.
Also jetzt über eine Stunde.
Und man muss Bilder erklären.
Also wir können gerne noch. Also
ja, auch deine Pagodenbilder mit dem Nebel. Mhm.
Ja, also deine Ohrenbilder, das wollte ich nicht noch mal darauf
ansprechen. Nein, das tun wir jetzt nicht. Wir tun jetzt billig. Das Gespräch nicht mit Misstönen abschliessen, Michi. Also jedenfalls hat es mich sehr gefreut, mich dir können eine Stunde lang zu plaudern über alle wichtigen Themen. Ist für dich auch okay?
Das hat mir total gut auf
dich gemacht. Ja, wir nichts rausstreichen, wo jetzt
Geld... Was hättest du etwas wegmachen
wollen? Wir haben nicht irgendwie... wir haben uns nicht verloren in irgendwelchen... Nein, haben wir
nicht. Oder jemanden beleidigt.
Ja, nein. Aber jetzt, finde ich, haben wir genug, weil, wie gesagt, wir haben eine strenge Gala gestern und wir haben beide ein bisschen zu viel getrunken. Also, danke für das Gespräch.
Ich gehe jetzt schlafen.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.